Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Diese Podcast-Folge ist der Teil 2 meines Gespräches mit Strafrichter Dr. Helmut Vlasak. Das war so lang und ich fand es so spannend, dass ich daraus eine Premiere gemacht habe, nämlich 2 Teile. Du kannst diese Folge aber ganz bequem unabhängig von der anderen hören. Worum wird's gehen? Ich werde ihn fragen nach der Cannabis-Legalisierung. Was sagt der Suchtrichter? Könnten Robots in Zukunft auch Auftragsmorde übernehmen? Was versteht man unter dieser berühmten Motivsuche bei Tätern? Und was gibt unser Handy alles über uns preis, was vielerorts schon zu Geständnissen geführt hat? Gibt's denn in Zeiten der technischen Errungenschaften, also ich denke jetzt an DNA-Analyse und Laborbefunde und so weiter, gibt's da überhaupt noch den perfekten Mord? Ich habe früher immer gedacht als Kind, es müsste so ein Eispickelmord perfekt sein. Ja, aber dann ist mir eingefallen, die DNA wird ja wahrscheinlich in der Waffe der Geschmolzenen auch zu finden sein.
Ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass es den perfekten Mord wahrscheinlich gar nicht geben wird. Also das war meine Grundeinstellung, wie ich 1980 eigentlich in die Gendarmerieschule eingetreten bin. Weil man dachte, das kann doch nicht sein, dass es nur eine Frage der Intelligenz ist, ein Vergehen oder ein Verbrechen zu begehen.
Aber so viele sind ungeklärt. Und interessanterweise, das weiß ich von Frau Rosmanitz, sind es mehr Morde, die von Frauen begangen wurden, die unentdeckt sind, obwohl natürlich mehr Männer morden.
Ja. Wovon hängt das ab? Ich glaube, das hängt davon ab, dass es in den frühen Jahren von 1980 bis so 92 die technischen Möglichkeiten noch gar nicht gegeben hat. Ich sage immer, das war immer das Beispiel, bringt man den Täter zum Geständnis als Polizist oder nicht? Ja, okay, ein Profi heute braucht Ihnen gar nichts sagen. Ende der Veranstaltung. Der sagt nichts und antwortet allenfalls nur das, was er für wichtig erachtet. Ich habe das vor kurzem erst erlebt, im vergangenen Jahr, eine sogenannte Home-Invasion, wo ein Täter sagt, er gibt alles bis auf den Mordversuch zu, sagt dazu aber nichts und der zweite sagt, ich war sowieso nicht dabei. Ende. Ja, das wäre von Richterseite eine kurze Verhandlung gewesen, weil du fragst es den ersten, der sagt es, der zweite sagt es und das war's dann. Und dann steigst du ins Beweisverfahren ein und lass dir sozusagen die Beweise darlegen durch den Staatsanwalt oder durch die Exekutive und als Berufsrichter bist du außen vor, weil entscheiden müssen, die Geschworenen, macht's was willst.
Also wir haben mittlerweile Home Invasion auch schon in Österreich.
Ja, genau.
Sie sagen.
Ja, haben wir jede Menge gehabt. Und ich bin halt ein Richter, der da so nicht sitzen lässt, sondern ich habe mit demjenigen, der sagte, er wollte mir nicht sagen, 6,5 Stunden gesprochen. Und erstmal nach 6,5 Stunden, jetzt könnten die Verteidiger aufschreien und sagen, schlimm, er ist mir dann gefallen. Ich habe ihn dazu hingebracht, warum er gesagt hat, warum er dort war und warum der andere der Mittäter war. Haben auf diese Motivebene den Hintergrund und sein eigenes
denkbares
Gewissen. Genau. Ja. Das ist halt so ein bisschen ein Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit einerseits und Recht und Täterbetrachtung, weil jeder Täter, jede Täterin ist Mensch. Und wenn ich das Motiv finde, warum, und das versuche ich, also ich habe es zumindest versucht als Richter immer herauszufinden,
dann
sind wir ganz woanders. Ja. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich die Geschichte geklärt.
Ist es durch diese Abendkurse in Verbrechen, also ich denke jetzt an TV und Streaming-Dienste und Plattformen, ist es damit, also werden da schon die Menschen auch ein Stück ausgebildet?
Ja, schon, absolut. Würde ich schon sagen, weil wie soll ich es Ihnen jetzt am besten erklären? Er glaubt, gewisse Dinge, so wie es im Fernsehen gebracht wird, das geht. Das geht. Dabei unterschätzen die meisten Leute, wie durchsichtig sie eigentlich schon sind. Gegenüber der Republik sagen sie immer, ich will eigentlich nichts sagen, nichts tun und nichts bekannt geben, aber was gebe ich sonst von mir überhaupt schon preis? Alleinig bei Jugendlichen, ich sage das ab und zu bei Jugendlichen, ganz provokant, alleinig mit dem Telefon, sage ich, ihr wisst schon, dass wenn es hart auf hart geht, ich mit deinem Telefon telefonieren könnte, ohne dass du das merkst. Und dann schauen sie mich immer groß an und sagen, bitte? Sag ich, ja, aber wir sind die Guten. Wir tun das nicht, okay? Aber ich kenne Böse, die das können und das geht auch. Es gibt alle technischen Schmiss. Ich wäre ausgelacht, wenn ich mein Auto, wenn ich es abstelle, schon mit der Fernbedienung, sondern mit dem, womit ich dienstlich sehr viel unterwegs war, mit einem Eisenstab absperre zwischen Lenkrad und Bremspedal, wo du diesen massiven 36 mm starken Eisenstahlträger in Wirklichkeit mit der Flex zerschneiden müsstest oder das Schloss aufbohren müsstest.
Da muss man
müsstest.
Sein Auto sehr lieben dafür. Also ich würde das mit meinem 15 Jahre
alten Auto nicht machen. Nein, mein ältestes Auto ist 32 und wenn ich irgendwo im Ausland bin, sperre ich den auch so ab, weil das richtige Sicherung ist. Weil die Leute glauben, sie sind in ihrer Digitalisierung so gut geschützt mit Wegfahrsperre und Innenraumüberwachung und bla 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 bla. Ich habe so viele Dinge verhandelt und kenne so viele Täter, wo ihnen jedes Auto, wurscht in welcher Preis- und Luxusklasse, aufmachen, ohne dass sie das merken und das Auto ist weg. Okay? Und diese Technikverliebtheit auch der jungen Leute in sozialen Medien, ins Mobiltelefon und Internet ist eine Katastrophe und sie legen unter Anführungszeichen Spuren und Fährten, die man nur aufgreifen muss. Ich werde nie vergessen, einen Mordversuch eines Täters an seiner Frau, der das bestritten hat und sagt, er ist nur seiner Frau nachgelaufen, weil sie Verhältnis wahrscheinlich gehabt hat und er ist ihr aus der Küche nachgelaufen. Und durch Zufall kommt er drauf, dass gegen diesen Täter auch Erhebungen im Suchgiftmilieu geführt wurden. Und ich hole mir ganz einfach den Polizeibeamten, der mir sagt, ja, wir haben genau zu der damaligen Tatzeit den auch auf dem Schirm gehabt, weil er giftmäßig in Graz gedealt hatte. Und ich hole mir nichts anderes als seine Mobildaten und kann den gesamten Weg nachvollziehen, wo er mit seinem Mobiltelefon wo eingeloggt war. Jetzt habe ich ihm dann nur vorher die Frage gestellt, Ihr Telefon ist dort gewesen. Das heißt noch nicht, dass Sie das waren. Haben Sie es beim Clean? Das habe ich natürlich schon vorher gefragt gehabt. Natürlich nicht. Und damit haben wir minutiös ihm nachweisen können, wann das sogar war. Und ich habe ihm dann ich habe das von der Telekom geholt und habe dann sogar seine Anrufe alle abspielen können in der Verhandlung. Was wir alles gehabt haben.
Das heißt, da sieht man wieder, wie schlau Franz Fuchs war, indem er kein Handy
absolut, hat. Absolut. Ja. Es ist immer eine Frage, ich sage, Sie haben schon recht mit dem Begriff, Herr Doktor, ab und zu ist es wo ein Spiel und es wird ja in Krimi-Romanen oder im Fernsehen, in Stories halt versucht herauszukitzeln, wo kann man jetzt bewusst was setzen, um den Täter sozusagen dann herauszuforschen oder den Zuschauer, den Zuhörer oder den Leser auf eine falsche Fährte zu führen. Bei mir ist es in meinem Job, ist es ja genau umgekehrt gewesen, dass man das Ergebnis da haben und jetzt gehe ich auf Spurensuche von Seite der Polizei, aber nicht Überraschung, jetzt, sondern in der echten sozusagen gelernten Kriminaltätigkeit, wie fange ich an?
Thema Handykonsum. 3,58 Stunden hält jeder österreichische Schüler und jede Schülerin sein Mobiltelefon in der Hand. Jetzt mal die Frage, was ist daran tatsächlich das Problem? Denn das Handy ist ja heute nicht nur Spielzeug, sondern auch Werkzeug. Oft schaut man auf die Uhr am Handy, recherchiert kurz ein Thema. Später als Erwachsene checken wir unsere E-Mails. Die Studierenden oder auch die Schüler schauen auf ihren Stundenplan, auf die Hausübungen. Also es sind ja ganz viele Arbeitsprozesse fallen da dann auf. Auch unter die Handysucht. Ist das nicht ein bisschen wenig differenziert?
Es ist schon ein bisschen wenig differenziert. Man müsste es genauer anschauen. Es ist schon richtig, dass einerseits diese Faktoren Spielzeug und Nutzgerät verbunden werden. Absolut, man müsste es wirklich trennen, ist gar keine Frage. Aber das tut der Nachwuchs nicht wirklich. Ich habe mir das heute, wie ich hergekommen bin, auch wirklich einmal gedacht. Es ist in Wien nichts anderes als in Graz oder in jeder kleinen Gemeinde. Schauen Sie, wie die Leute auf der Straße unterwegs sind. Es hat auch jeder Zweite oder eh schon bald auch jeder sein Mobilkastel in der Hand. Ja, es ist insofern furchtbar. Meistens kommt dann noch das Kastel bisschen, unter Anführungszeichen, sprich Lautsprecher da rein, weil er jetzt nur Musik hören will. Also wir haben eine Berieselung und da ist halt der dritte Punkt dann nicht Spielzeug und nicht notwendiges Equipment, sondern halt Berieselung, dass ich halt den Straßenverkehr nicht her, etc.
Oder auch, wenn ich in die U-Bahn einsteige, gar nicht mitkriege als Mädel, wo ist denn da jetzt eine Gefahrenquelle? Eine Gefahr,
genau. Das ist das, was wir kritisieren bei den Sicherheitsveranstaltungen, dass die damit verbundene Gefahr komplett unterschätzt wird. Also ich bin wahrscheinlich berufsgeschädigt. Wenn ich in ein Gasthaus gehe, dann nehme ich mir meistens einen Platz so, dass hinter mir keiner sitzt. Ich schaue immer, dass ich Sichtweise habe, wer kommt auf mich zu. Krankhaft vielleicht, wenn ich in einem Flugzeug oder im Flugzeug bin, im Flieger.
Wo sind die Notausgänge?
Notausgänge. Und zweitens, dass ich schaue, mit wem der Typen, die da jetzt sitzen, könnte man allenfalls einen Krieg gewinnen, wenn da unter Anführungszeichen jetzt Freischärler oder Terrorist drinnen ist. Und wer von diesen Leuten, die da sitzen, könnte vielleicht der Flugsheriff, der Flugmarschall sein. Also ich spiele das Spiel immer so für mich, um zu checken, mit wem kannst du jetzt was machen.
Freund.
Genau. Und da so übersieht man, wenn man jetzt nur mit seinem Mobiltelefon in der U-Bahn sitzt, denjenigen, der einen allenfalls näher kommt. Im Straßenverkehr brauche ich eh nicht reden. Heutzutage haben es die Radlfahrer oder die Elektrorollerfahrer, der gleichzeitig das Kastl in der Hand hält und schaut und liest, Nachrichten schickt. Ich habe in meinem Leben leider hunderte Verkehrsunfälle verhandelt, wo leider zuletzt eben innerhalb verstärkt der letzten 20 Jahre eben das Mobiltelefon als Ablenkung Nummer 1 Hauptverantwortlicher oder Mitverantwortlicher war an einem Crash.
Naja, sicher. Ich meine, wenn ich an jeden zweiten Miam-Fahrer denke, der das Kastl schon mal von Berufswegen in der Hand hat, was aber natürlich nichts daran ändert, dass er mit einem Elektromoped nichts am Radlfahrerweg oder am
zu tun hat.
Oder
bei
den
genau. Und heutzutage ist alles in der Hinsicht digitalisiert, alleinig die Sucherei oder die sogenannte freie Fremdsprecheinrichtung, die Freisprecheinrichtung, dass ich sage, das muss Standard sein, weil selbst dann, wenn ich über die Freisprechanrichtung bin ich trotzdem abgelenkt. Sicher. Ich weiß, auch Männer sind multitaskingfähig. Ich kann also Auto fahren und telefonieren wahrscheinlich auch.
Ja, aber früher man ist sind trotzdem Bussen noch abgelenkt. Standen, bitte nicht,
genau,
mit,
nicht
dem
mit dem
Fahrer reden.
Ja, genau. Ganz groß beim Eintritt. Genau. Das ist das, was unterschätzt wird. Und ich bringe ab und zu bei Schülern, Schülerinnen das Beispiel, wie mir am Grazer Jakominiplatz einer, der ganz starr in sein Handy hineinschaut und mir entgegenkommt, ich ihn anschreie, Achtung, und der hört es aber nicht, weil er die Ohrenstöpsel drinnen hat, und mit vollem Gerät in die Haltestelle Tafel 3 Meter vor mir entfernt reinrennt, dass er eine wirkliche Gehirnerschütterung hat, weil er 20 Minuten später erbrochen hat, wie ein Narischer. Also das erste medizinische Anzeichen für Gehirnerschütterung, absolut. Und ich sage, und jetzt rufen wir Notruf und jetzt gehen sie ins Spital. Der wollte gar nicht.
Dann sind wir gleich beim nächsten Thema, das für manche zum Speiben ist. Cannabis-Legalisierung.
Oh, ja, heißes Thema.
Also durch gesetzlich verbotene Drogen, nur mal, damit wir das mal haben, kommen jährlich in Österreich 150 Menschen zu Tode. Im Straßenverkehr sterben jetzt vergleichsweise 4 bis 5 Mal so viel. Da nehmen wir aber aufgrund der Mobilität, Altersmobilität, das in Kauf. Was halten Sie denn denen als Argumentation entgegen, wenn man sagt, also im Straßenverkehr sind es 4 bis 5 Mal so viel, warum nicht legalisieren? Was ist denn da das Hauptargument für Sie?
Ja, ich bin dafür bekannt, dass ich ein Gegner der Legalisierung bin, und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits, es passiert viel zu viel und wir haben schon genug Drogen am Markt, dass wir nicht nur zusätzlich eine dazu brauchen. Und, das ist der wesentliche Aspekt, noch mehr passieren müsste oder wird, weil der Anreiz, Drogen zu bekommen, ist für sehr viele junge Leute, so wie Sie es mir geschildert haben, und ich habe mit zigtausend Jugendlichen gesprochen, auch in den Beratungen, bei Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, dass der Anreiz, etwas zu tun, natürlich immer da ist. Gar keine Frage. Jetzt haben wir 100, 150 Tote im Suchtmittelbereich. Okay, Cannabis-Tote in der Hinsicht gibt es nicht noch der Statistik, weil die Drogentoten, die es gibt, halt mit harten Drogen etc. unter Anführungszeichen
zu Tode kommen. Ja, oder unter Autounfälle fallen, weil sie eingeblasen waren.
Nur muss ich 2 Dinge unterscheiden. Nur weil ein gewisser Prozentsatz, und das wird immer so kolportiert, 25-33% oder 40% aller Österreicher haben Cannabis-Erfahrung, dann muss ich einmal sagen, erstens, diese mega große Zahl bei der Gesamtbevölkerung, glaube ich, nicht wirklich. Zweitens, nur weil jetzt ein Drittel das konsumiert, etwas freizugeben, würde bedeuten, in Wirklichkeit im den Straßenverkehr, wie Sie das Beispiel schon herangenommen haben, zu vergleichen. Und es ist Folgendes zu beachten. Wie ich 76, 78 den Führerschein gemacht habe, hat es nur 4.000 Tote gegeben. Und wie 1972 das erste Mal auf einem Privatgrund mit meinem Vaters Auto, mit dem Auto meines Vaters gefahren bin, hat es 6.500 Tote in Österreich im Straßenverkehr gegeben. Wir haben heute stringente Vorschriften nach der Straßenverkehrsordnung, weil Tempo 130 auf Autobahnen oder 100 auf Schnellstraßen ist Anachronismus pur, wenn man es genau nimmt. Das einzige Argument, das ich mir heutzutage anerkennen würde, ist die Umweltverschmutzung.
Gar keine Frage. Wie viele sind es heute? Knapp 500?
Oder? Heute 430 ja. bis 450. Ja. Und der Straßenverkehr hat sich verzwanzigfacht. So, dann fahre ich heute 200 Kilometer von Graz nach Wien. Ich tue das ab und zu zur Hetz mitzählen, wie viele Leute mich bei dem zulässigen Tempo überholen. Und alle Berufskraftfahrer, oder die es eilig haben, sind schneller unterwegs als die zulässigen Geschwindigkeitslimits. Und dann könnte ich sagen, in der Steiermark haben wir bei der Bezirkshauptmannschaft 60.000, bei der anderen 200.000 und in Wien haben wir, keine Ahnung, 280.000 Mandate jedes Jahr. Nur weil 70 oder 50 oder 40% aller Straßenverkehrsteilnehmer zu schnell fahren, dann geben wir die Geschwindigkeiten frei, dann kann das Argument mit den Drogen vergleichbar nichts anderes auch bedeuten. Ich wäre für eine Generallösung, nur kann es die leider nicht geben. Ich würde, das ist die letzte Konsequenz, auch im Inhalt meiner jeweiligen Vorträge, immer und ausschließlich, leider geht's nicht, auf die Eigenverantwortung appellieren. Wissen Sie, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, fahre sehr viel Motorrad und auch nicht langsam. Und fahren Sie in Nordaustralien oder fahren Sie in Schottland und da sehen Sie keine Verkehrstafeln. Wir haben heute eine Regelungswut. Wenn ich wieder auf die Welt kommen sollte, werde ich entweder Schönheitschirurg oder Schilderhersteller. Sie haben ein Reglement. Das ist unpackbar, was heute an Tafeln auf der Straßenverkehrslandschaft steht. Okay? Daher sage ich ganz was anderes. Nehmen Sie die ganzen Verkehrstafeln weg und appellieren Sie an die Eigenverantwortung. Ja, wir haben das gemacht. Es hat ein Beispiel gegeben in der Steiermark zwischen Graz und Weiz auf dieser Bundesstraße. Sind, ich weiß es jetzt nicht, wann das war, 93 oder 94, 80% der Verkehrszeichen weggekommen. Weggekommen mit dem Ergebnis, dass die Unfälle um 2/3 zurückgegangen sind. Okay? Warum? Noch einmal, Beispiel Schottland. Fahren Sie in Schottland über eine Kuppe, dann musst du, ohne dass da eine Tafel steht, die Geschwindigkeit, und das ist in der österreichischen Straßenverkehrsordnung ja, auch so geregelt, musst du die Geschwindigkeit so wählen, dass was Unberechenbares auch passieren kann. Ja, okay, ich muss stehen bleiben. Und dann fährst du über die Fahrbahnkuppe und plötzlich hast du 10.000 Schafe vor dir. Ja, musst reagieren. Da steht nicht Achtung Kuppe, da steht nicht Achtung Schafe auf die nächsten 30 Kilometer und da steht Achtung nicht Kurve. Bei uns haben wir so, Achtung Kurve, Achtung strenge Kurve, Achtung, extrem steile, gefährliche Kurve, Achtung, Achtung, Achtung. Nimmt keiner mehr ernst.
Also ich halte jetzt mal dagegen. Würde der Konsum legalisiert, wäre dann nicht augenblicklich die Qualität der Inhaltsstoffe, der Lagerung, der Transportbedingungen reglementiert, was ja natürlich auch ein gewisser Vorteil ist. Also ist das nicht auch was, wo man sagt, zumindest hätte man dann, wenn es das schon gibt, auch unter der Decke gibt, nicht mehr in der Gefährdung von wegen Viren, weil das in irgendwelchen Tierkadavern zu uns kommt oder sonstiger Dinge. Weil erst wenn ich einsteige und Regeln baue, kann ich es kontrollieren.
Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, dass eine Regelung gut ist. Nur, und das glaube ich für die Republik Österreich von meiner Warte schon beurteilen zu können, wird es nicht gelingen, alle diese Spielregeln zu schaffen, einerseits, weil es die Grauzone immer geben wird, weil es, denken Sie an, denn wenn man rein juristisch den Konsum nur anschauen würde, müsste man sagen, wir haben kein Problem, weil der Konsum als solcher von illegalen Drogen ist in Österreich nicht verboten. Mhm. Er ist nicht verboten, sondern nur der Erwerb und der Besitz. Okay, jetzt kann man dann juristisch streiten, vorher musst du es erwerben und besitzen. Das heißt, der Erwerb hat gar nichts was mit Geld zu tun, aber du musst das einmal faktisch bekommen. Okay, es gibt rechtlich ein paar Möglichkeiten.
Kann man schenken lassen, wo man, zum Geburtstag.
Ja, ist aber auch dann strafbar, weil du das trotzdem erwirbst. Es ist der Erwerb ist nicht mit Kauf verbunden. Ich habe das Beispiel ab und zu gebracht, auch damals in Puls TV oder bei Servus, wo das war, wo mir die alle angeschaut haben, Sie sind Anwalt, Sie werden eine Möglichkeit haben, das herauszufinden.
Ah ja, genau, man sitzt in einer Runde.
Ja, genau, man sitzt in einer, richtig, man sitzt in einer Runde, einer konsumiert nur für sich und der andere kommt dazu und saugt jetzt bei seinem Jolly an. Das heißt, derjenige, der jetzt das in der Hand hält, hat es dem anderen gar nicht weitergegeben, will das ihm auch gar nicht ermöglichen und erlauben. Nur der andere zirkt mit. Okay, stellt das, ist rein faktisch, wenn ich das als Richter so feststelle, ist das gar nichts. Okay? Für den Erwerb und Besitz von Suchgift, was grundsätzlich eine bezirksgerichtliche Straftat wäre, gibt es aber in der gesamten Republik Österreich in Wirklichkeit keine Verurteilung, wenn Ihnen das 1, 2, 3, 4, 5 Mal passiert. Das muss wiederholt über einen längeren Deliktszeitraum, da müssen es Beharrungs-
mit Folgeschäden,
ja, genau, resistent sein und so weiter, da müssen es alle Untersuchungen etc. alles ablehnen, dass überhaupt eine Möglichkeit ist, dass sie da strafrechtlich wirklich einmal in die Verfolgung kommen. Das andere, nämlich der Schutz und die Aufklärung, ist alles vorgeschaltet. Und wenn es in Österreich auch immer sonst Kritik an Gesetzen gibt, nach dem österreichischen Suchtmittelrecht, ist das einmal grundsätzlich nicht schlecht, dass es diese Schutzmechanismen
vorher gibt. Aber geht es vielleicht gar nicht um Schutz? Also will uns vielleicht die Regierung, jetzt mache ich es mal so, gar nicht schützen davor und deswegen, sondern... Also wenn man da jetzt einsteigt, haben nicht vielleicht auch viele Regierungen Angst vor der Mafia und dem organisierten Verbrechen? Denn durch die Legalisierung würden sie ja Licht in dunkle Geschäfte mit Vorgaben und Verordnungen bringen und die Regierungen selber würden verdienen. Also geht es da nicht auch ein bisschen...
Aus dieser Sicht kann man es absolut sehen. Außerdem vertrete ich die Meinung und das muss ich auch sagen, dass eine Regierung... so wie es die Republik Österreich ist und so klein wir sind, in Wirklichkeit gegen organisierte Kriminalität überhaupt keine Chance haben. Ich habe das in Amerika erlebt, mit Beispielen Texas, wo Suchgift in Milliardenhöhe ins Land gekommen ist über entsprechende Kanäle, wo der Staat sich zwar bemüht hat, aber in Wirklichkeit gar keine Chance hat. Und wenn wir jetzt was freigeben unter gewissen Regeln, dann wird es dieses Nebeneinander trotzdem geben, weil wenn sie jetzt ein Cannabis mit einer gewissen Qualität an THC verkaufen, soll es jetzt von mir aus in einem Coffeeshop oder in sonstigen Betrieben sein, dann mag das alles funktionieren und auch steuerrechtlich interessant sein, aber sie kriegen deswegen den Schwarzmarkt meiner Ansicht nach genau nicht weg, weil der bietet bessere Qualität an und wird sagen, bitte, ich habe genmanipuliertes Hanf und da gehe ich nicht mit 3 oder 6 oder 8 oder 11% THC rein, sondern bei mir kriegst du 33% THC.
Das heißt,
und du kannst da
trotzdem
die Birne wegbrennen. Ja. Ich habe mir das ja in Holland angeschaut, bei den Coffeeshops. Da ist es ja nichts anderes als dem Grundsatz der Opportunität, Opportunitätsprinzip, geschuldet, dass der Staatsanwalt gewisse Delikte nicht zu verfolgen hat, wenn er sagt, das können wir so regeln. Das ist mit dem österreichischen Rechtssystem einmal überhaupt nicht vereinbar. Ich kann dem Staatsanwalt in Österreich nicht die Möglichkeit geben, zu sagen, nächste Woche verfolgen wir in Österreich alle Sachbeschädigungen bis 10.000 Euro nicht oder alle Autodiebstähle bis 10.000 Euro interessieren uns nicht. Geht nicht, wir sind Rechtsstaat. In Holland, und ich weiß gut neu, ich war ein paar Mal in Amsterdam, einmal auch mit ein paar Staatsanwälten von dort, sage ich, wie macht ihr das? Ja, es geht nur um den Konsum. Wir verfolgen denjenigen, der das konsumiert, nicht. Sage ich, ja, der Konsument wird bei uns sowieso in der Hinsicht gar nicht verfolgt. Ja. Okay? Und derjenige, der verkauft, ja, wenn er das dort in dem Coffeeshop macht, dann ist er für uns kein Dealer, dann ist er das, sage ich, okay, aber was tut denn der? Sage ich, der tut nichts anderes als gewerbsmäßig so viel verkaufen, wie es nur einmal geht. Zwar unter euren Richtlinien und Kriterien, aber ich wette meinen Hintern, dass du bei dem alles kriegst. Wenn das der Fall ist, dann sperren wir ihm diesen Coffeeshop sofort, weil die Häuser gehören alle der Stadt Amsterdam. Sage ich, weiß ich nicht, kann ich nicht überprüfen, aber ich wette meinen Hintern, dass ich was anderes auch kriege. Ich habe das dann gemacht mit einem Oberstaatsanwalt aus Amsterdam. Ich habe heute kurze Haare, damals hatte ich lange Haare, Jeansjacken, und ich bin als typischer Tourist hinein. Mhm. Dann habe ich mal unter Anführungszeichen nach einem Gramm gefragt, okay, der hat mich da aufgeklärt, was das alles ist und welche Wirkung. Und dann sagt der Kollege, der auch mit ist, ein Holländer, und sonst hast du nichts unter der Hand. Mhm. Und ich sage, ja, nein. Und dann redet er ein bisschen herum. Ja, und 10 Minuten ja, später haben wir 2 Gramm Kokain, hätten wir es gehabt. Ja. Also, Blödsinn. Und ich habe dann zur Rede gestellt, sage ich, und was machst du jetzt? Mhm. Und ich sage, jetzt hast du uns am falschen Fuß erwischt. Sage ich, ja. Sag ich, aber das ist die Kultur des Menschen. Ja, ja, genau. Erstens einmal, der will ja auch verdienen. Erstens, zweitens mehr verdienen. Und drittens, ist das die Kultur, Landschaft, Mensch, wo mittlerweile die Amsterdamer Einwohner sagen, wir wollen das ja gar nicht mehr. Jetzt fahren sie nach Amsterdam, schauen sie grölenden Junggruppen von Männern, 80% aller Einkiften, angesoffener sind Männer, Engländer, Deutsche, auch Österreicher, die dort herumhupfen, dann zu Prostituierten gehen, wo sich die Frauen hinter Glasscheiben präsentieren. Sage ich, das ist die Lebenskultur des Menschen. Und dann sind wir glücklich, weil wir uns angesoffen, niederkifft und eingeraucht haben. Das ist dann die Erweiterung unseres Hirns. Und jetzt sind wir ganz kreativ und jetzt gehen wir noch zu einer Prostituierten und dann fliegen wir ins Wasser und dann hoffen wir, dass die Polizei und die Rettung oder die Feuerwehr uns wieder rausschleppen. Also das ist...
Also das heißt, alle bewusstseinserweiternden Maßnahmen, auch Cannabis, wirken aufs Gehirn und damit auf unser Belohnungssystem. Genau. Und damit ist es natürlich sehr oft zwar nicht der Einstieg ins Drogenmilieu, aber sehr wohl der soziale Einstieg, weil oft kriegt man dann von dem man das eine bekommen hat, auch das andere angeboten. Aber wie ist denn das bei Sportlern? Also ich meine, da ist ja auch das Belohnungssystem. Sind die jetzt Dopamin-Junkies? Weil wir sind ja ein Chemiehaushalt.
In Wirklichkeit sind sie es, ganz absolut. Ich bringe immer das Beispiel eben, und Sie haben den Begriff schon genannt, das Belohnungszentrum im Hirn, das ist das Um und Auf. Es spielt sich in Wirklichkeit alles ab, was bei uns im Hirn unter Anführungszeichen vor sich geht, Ausführungszeichen. Das Hirn steuert uns und wir steuern bewusst, aber auch in großen Bereichen absolut unbewusst. Und in diesem Belohnungszentrum, ich zeichne das immer auf bei meinen Vorträgen, gibt es dieses Plus-System von der Nullleiterlinie nach oben bis ins unermessliche Plus, aber auch nach unten in den Negativbereich. Und in diesem Bereich zwischen plus 10 und plus, also 0, und dann minus 10.
Wollen wir alle sein.
Wenn wir das so sagen, wollen wir sein. Aber unsere Grundtendenz ist eben, dass der Mensch, okay, wir wollen immer in dem Plusbereich sein, damit es uns gut geht. Mhm. Okay. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeiten, das zu pushen und da gibt es alles Mögliche. Das
Zucker.
Ist Liebeshormone unter Anführungszeichen. Mhm. Zucker, die ganze Lebensmittelindustrie lebt davon, dass wir uns in Wirklichkeit jeden Tag mit Zucker und mit Fett in Wirklichkeit volljunken, damit unser Hirn in Wirklichkeit am Belohnungszentrum schreit und sagt mehr, mehr, mehr und ich kaufe mir das jetzt wieder. Ich versuche das immer abzuklären.
Workflow, genau.
Das ist beim Leistungssport so, das ist bei der Sexualität so und das ist genau heute, und da kommt ja genau dieses auch mit der Kinderpornografie. Wo komme ich heute noch irgendwo hin, mir Befriedigung zu schaffen oder zu verschaffen? Es gelingt mir nicht mehr so schnell. Ich bin jetzt doch schon älter, aber an gewissen Alter interessieren an gewisse Dinge überhaupt nicht mehr, die ihn vielleicht vorher interessiert haben. Ich sage immer zu den Schülern und Schülerinnen, geht's Bungee-Jumping. Beim ersten Jumping-Sprung fährt das Adrenalin dir durchs Hirn wahrscheinlich, dass du explodierst und dann hupft 20 Mal. Genau. Und dann hupft 20 Mal auch wie hintereinander. Langweilig. Ja. Warum war Crack, aufgebackenes Kokain, Heroin in allen möglichen Varianten, gestreckt mit allen möglichen, das Dopingmittel für Prostituierte. Warum? Weil die das erste Mal in ihrem Leben, unter Anführungszeichen, am Belohnungszentrum, Ausführungszeichen, den Orgasmus mal 3 erlebt haben. Was will eine Prostituierte, die 10 Kunden am Tag hat oder weniger oder mehr, ist ja vollkommen wurscht. Was wollen sie einer Prostituierten über Sexualität erklären? Und so ist es diese Frage nach diesem Lustgewinn, der uns permanent als Mensch in diesen Plusbereich hineintrimmt. Und um das geht es. Wir wollen nicht unten sein. Und jetzt tun wir Drogen freigeben, wo wir genau wissen, jeder, der mit Drogensüchtigen, Abhängigen oder auch Kranken natürlich gearbeitet hat, der weiß, dass der Cannabis, sage ich jetzt mal, Cannabis-Abhängige oder der Cannabiskonsument, Anführungszeichen, Ausführungszeichen, derjenige ist, der das wenigste Problemverständnis hat, weil er sagt, ich bin nicht abhängig,
ja, genau,
ich bin das nicht gewöhnt, ich habe überhaupt kein Problem, ich kann jederzeit abhängen. Der Heroinsüchtige hat mir gesagt, Herr Doktor, ich weiß genau, dass ich voll scheiße drauf bin und ich will weg, aber Sie wissen nicht, was Heroin kann.
Das heißt, wir haben als Gesellschaft eigentlich ein psychologisches Problem, denn wenn man sich anschaut, also jedes Jahr nehmen sich in Österreich 1500 Menschen freiwillig das Leben, jetzt gehören wir doch zu den reicheren Ländern, also haben wir ein psychologisches Problem.
Meine Worte bei diversen Veranstaltungen, immer sage ich, Österreich hat kein Straßenverkehrsproblem, wo 450 Menschen sterben, Österreich hat ein Psychoproblem. Dreimal so viele Menschen bringen sich in der Republik Österreich freiwillig um, in einem
Staat. Ja, aber
dann
müsste man doch die Argumentation ganz anders bauen, indem man sagt, wir wollen deswegen Cannabis nicht legalisieren, weil alleine die Frage danach schon wieder der Wunsch ist nach dem nächsten legalisierten Kick. Und wenn wir diesen Kicks folgen, dann ist es irgendwie, also das ist doch ein bisschen so der Punkt.
So ist es. Ich predige das jedes Mal. Wenn Sie einmal erlebt haben, wie ein zugegebenermaßen eingekiffter, haben wir feststellen können, aber auch alkoholisierter in einer Person aus 12 Meter Höhe Ihnen vor die Füße springt, weil er glaubt, er kann fliegen. Das müssen Sie mal erlebt haben. Als kleiner Sheriff habe ich sowas erlebt. Oder wenn es miterleben, wie ein Eingerauchter mit Selbstmordgedanken in südlich von Graz sich vor die ÖBB stellt und vor der Lok zerteilt wird in sämtliche Bestandteile. Oder wenn es eine Todesnachricht den Eltern überbringen, wenn sich ein 16-Jähriger umbringt, indem er vom Handymasten springt, weil er jetzt einen Stress hat mit seiner Freundin, dann sage ich, Österreich hat ein Psychoproblem. Ja. Weil es geht doch nicht darum, dass wir unsere Psychotriebe, unsere Wünsche, unsere permanente Sucht nach im Plusbereich zu sein oder sein zu müssen, befriedigen können.
Es geht
ich kann die Gesellschaft, ich kann meine Bevölkerung ruhig stellen. Brot und Spiele.
Ja.
Gibt es ihnen Brot genug zum Essen? Fresst's genug? Und spielt.
Das hat der
und damit
gesagt,
sind ja genau glaub, und damit seid's glücklich.
Ja,
und das ist der Weisheit letzter Schluss einer Gesellschaft in einer gesellschaftlichen Ordnung, wo es um ein Miteinander geht, wo es um Leben, ums Leben, um die Spielregeln des Lebens geht.
Das heißt, wir sind damit auch manipulierbarer. Und ich meine, das war ja das, was Khomeini gemeint hat. Ich lasse in meinen, also es war ja natürlich verboten, aber er lässt quasi in den Hintergärten hier Opium anpflanzen, weil es ist leichter, ein bekifftes und eingerauchtes Volk zu regieren, als ein aufgeklärtes.
Absolut. Dieses Argument wird meistens nämlich, also ich sage so, wird eigentlich genauso übersehen wie das Risiko, dass man mit jeder neuen Droge ein Risikopotenzial schafft.
Das heißt, wir haben die Lösungskompetenz, da müssen wir ansetzen. Wie gehe ich um, wenn jetzt, wie bei dem Fall, den Sie beschrieben haben, die Freundin an anderen
genau.
liegt? Die Lösungskompetenz ist der Punkt.
Ja, genau. Wenn heute Alkohol erfunden worden wäre, gäbe es strengste Einschränkungen. Ja. Da bin ich überzeugt davon.
Ja, weil die Lösungskompetenz darf einfach nicht schon in jungen Jahren die Flasche sein.
Genau.
In den letzten Jahren ist Österreich immer wieder mit Anlassgesetzgebung aufgefallen. Also dieser Kinder-Porno-Konsument Teichtmeister ist da jetzt das jüngste Beispiel der Diskussion. Warum ist Anlassgesetzgebung gefährlich? Weil es doch logisch, dass wenn irgendwas aufpoppt, ein Anlass eben, dass man dann sich überlegt, okay, wie machen wir es anders? Sonst hätten wir ja wahrscheinlich viele Gesetze gar nicht, weil die waren ja irgendwann mal alle Anlässe. Man kann ja nicht etwas überlegen und erfinden, was für alle Situationen dann hinhaut.
Leider ist es so, ja. Man kann nicht mehr alles erfinden, dass das gleich funktioniert. Wissen Sie, wofür das spricht? Dass die Qualität der Gesetze leider immer schlechter wird. Das beste Beispiel ist ja sowieso das ABGB, das Allgemeinbürgerliche Gesetzbuch, würde ich sagen, aus dem Jahr 1811, wo seinerzeit mit der Definition des Sachbegriffes, ich glaube, das ist der Paragraph 285, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ich weiß es gar nicht
mehr ganz
genau.
Ich kann es eh nicht überprüfen.
Was ist Sache? Und aus der Definition, was eine Sache ist, konnte man später den elektrischen Strom darunter ordnen. Das gelingt heutzutage am Gesetzgeber überhaupt nicht mehr. Der Gesetzgeber ist dieser Anlassgesetzgebung sehr oft verhaftet, aus mehreren Gründen meiner Ansicht nach. Sicherlich gibt es immer wieder Situationen, Sachverhalte und Konstellationen, wo man draufkommt, hey, das haben wir eigentlich nicht geregelt und das gehört geregelt. Ja, gar keine Frage. Zweitens, das ist auch meistens der Hintergrund, gibt es immer wieder politische Interessensgruppen oder Einflüsterer, die halt irgendwas jetzt da regeln müssen. Oder drittens, das, was schon geregelt ist, gerade im Strafbereich, ist sozusagen die Strafsanktion, die Norm zu schlecht formuliert, zu ungenau definiert oder die Strafe als solche einfach zu gering. Passiert sowas wieder mit einem Kinderpornoring etc., kommt sofort der Schrei. Wahnsinn, wenn man Millionen von Kinderpornobildern hätte oder hat, dann kann man dafür nicht einmal mehr als 2 Jahre Häfen kriegen.
Naja, vor allem, wenn ich 58.000 hernehme, gesammelt seit 2008, jetzt in diesem konkreten Fall, dann sind das, glaube ich, wenn man es runterbricht, immerhin 11 Dateien im Darknet jeden Tag. Da kommst du zu sonst nichts mehr.
Genau, genau. Mhm. Das Gleiche bei, ganz egal, bei Suchgiftverkäufen etc., wo man dann immer sagt, naja, das kann es aber nicht sein, der hat jetzt insgesamt 20.000 Mal verkauft, 20.000 Mal. Oder die Wertgrenze bei den Sachschäden oder bei dem Diebsgut, Veruntreuungsschaden, Untreue und so weiter. Ich frage immer, 300.000 Euro, ist das viel oder nicht? Und dann schauen mir die Leute immer an und sage, das ist schon viel, so genau 300.000 ist gar nichts, weil wenn es nicht mehr als 300.000 Veruntreuen, Untreue machen oder stellen, geht das richtig günstig aus, weil da haben sie eine Strafdrohung bis 3 Jahre drauf. Sie müssen nur Folgendes sagen, es ist richtig, ich habe 290.000 Euro aus der Schulklasse gestohlen, ich gebe es zu. Ich habe 10.000 heute mit und lege die jetzt dem Richter auf den Tisch, habe also eine Teilschadensgutmachung gemacht.
Und bin geständig.
Ich bin geständig, ich bin unbescholten und ich bin leider in Jugendjahren von meinen Eltern immer geschlagen worden und seit meinem 11. Lebensjahr saufe ich wie mein Vater und ich bin jetzt 23 und ich habe ein echtes Alkoholproblem und ich habe die ganzen 209.000 im Alkoholbereich und im Spielcasino verzockt, weil ich nebenbei auch noch spielsüchtig
jetzt
bin.
Jetzt zahlt man dann langsam.
Übrigens vom Richter noch einen goldenen Handshake, eine bedingte Freiheitsstrafe sowieso, da wollen wir überhaupt nicht reden und das war's. Mhm. Und da, wenn dann halt einmal sowas dann wieder an die Medien kommt oder die Medien über so einen Fall dann berichten, da kommt die große Frage, passt das jetzt oder passt das nicht? Wie ich angefangen habe bei der Justiz und 1990, 91 Richter dann war, hat es geheißen, ja 1 Million Schilling Schaden ist einmal mindestens 1 Jahr sitzen. Damals war 1 Million ATS war noch was. Ich habe dann Hypo Steiermark verhandelt. Da reden wir dann von 40, 50, 60 Millionen oder 270 Millionen Bilanzverlust. Oder im Suchgiftgeschäft mit den Kolumbianern habe ich in einem einzigen Akt Kokain um 1 Milliarde Euro gemacht. Okay?
Da und können dann, wir unser Budget noch schon ein bisschen
mehr. Das war damals auch die Frage, wie wir gerade die Opfangjäger finanzieren hätten sollen. Habe ich einmal gesagt, wir kaufen ein paar Flieger dazu und dann schreiben wir auf, ich bauert bei Landesgericht, weil dann kaufen wir ein paar Flieger. Weil wir haben gerade wieder einen Akt laufen mit so und so vielen Millionen und Milliarden etc. Ja, und dann kommt natürlich, und da sind wir wieder bei Ihrer ersten Frage, Frau Doktor, wie kann man das rhetorisch rüberbringen? Ja, der Verteidiger wird dann natürlich sagen, bitte, mein Mandant hat heute 10 Kilo Heroin gebracht und das ist, keine Ahnung, 300.000 wert mit der Reinheit, die es hat. 300.000 Euro ist ja ein Lärcherl, Scheiß, bitte, Entschuldigung, Sie haben vorige Woche um 1,3 Milliarden verhandelt, etc. Diese Proportionen. Und damit sind wir immer in dieser Liga, was ist jetzt wenig, was ist mehr. Und da kommen wir zu dieser Anlassgesetzgebung. Wir müssen wieder was ändern. Die Flüchtlingswelle 2015. Musterbeispiel in meinem Leben. Ich war dort 1981 das erste Mal im Dienst in der Südsteiermark in Spielfeld an der Grenze als kleiner Gendarm. 2015, wie die Flüchtlinge gekommen sind, habe ich in meinem Leben noch nie so viele Taxifahrer dort gesehen, die alle von Graz und von der Teufelwerk aus welchen Städten auch immer dorthin gefahren sind, Flüchtlinge zu transportieren. Und oh, welch Wunder, die Fahrt zwischen Spielfeld und nach Graz oder nach Salzburg, wo wir die ganzen durchgewunken haben, weil die Deutschen sie eh aufgenommen haben, hat so und so viel 1.000 Euro gekostet. Was du dann sagst, aha, Angebot und Nachfrage, wir brauchen ein neues Taxigesetz. Fahren 5 Taxis zusammen und clasht, gibt es auch eine neue Taxiverordnung. Okay, und dann hat es eben die entsprechenden Bestimmungen gegeben. geben. Ja, die Dachsler dürfen dort nicht hin und privat darf dort keiner fahren und das, da, da. Und da dürft ihr jetzt nicht stellen, stehen und parken und bla, bla, bla. Anlassgesetzgebung. Ja. Es war über die Bockheil, es war über die Grillhändler in Graz dann in der Gärtnerstraße auch nicht mehr 3,90 €, sondern wie die Flüchtlinge gekommen sind, 10,90 € kostet, okay? War auch kein Sachwucher. Entschuldigung, hallo, wo sind wir denn?
Was in der Relation liegt einem als Richter denn mehr im Magen, wenn man jemanden zu Unrecht verurteilt hat, weil auch das wird's geben, oder wenn man das Gefühl hat, der hat zu wenig ausgefasst, das ist in Wirklichkeit was, da hätte ich mehr machen müssen. Was macht mehr Unbehagen?
Das ist eine gute Frage, Frau Doktor. Ich kann Sie Gott sei Dank verneinen. Für mich nehme ich in Anspruch, dass ich bin davon überzeugt, dass ich nie jemanden verurteilt habe, der nicht schuldig war.
Aber das wird jeder Richter sagen und trotzdem sitzen im Todestrakt Menschen, wie wir erfahren haben, die unschuldig sind.
Ich bin davon
überzeugt.
Okay. Irgendwer muss schwarz oder weiß sagen. Wie es wirklich war, kann man nur versuchen zu rekonstruieren und mit Hilfe unserer entsprechenden Werkzeuge in der Prozessordnung zu machen. Wenn ich Zweifel habe, ist die Geschichte schon gegessen. Das ist ja eigentlich das Einfachste, dass ich mir als Richter selbst einen Zweifel sozusagen aufoktroyiere, indem ich sage, mir überzeugt es nicht. Ich muss es halt allenfalls nur genau begründen, wenn die Staatsanwaltschaft dann Rechtsmittel macht, dann muss ich schon begründen, wie ich zu diesen Zweifel komme. Nur in Wirklichkeit, wenn ich sozusagen aus der Schule jetzt spreche, kann ich jede Geschichte zerpflücken mit den größten Zweifeln, die vielleicht nicht wirklich zu begründen sind, aber da mache ich meinen Job nicht richtig.
Und deswegen ist es so wichtig mit dem Geständigsein, weil dieses Geständigsein scheint ja wirklich zu einer Strafreduktion zu führen.
Ja, absolut. Das ist gar keine Frage, weil es ein wesentlicher Milderungsgrund ist. Aber gehen wir nochmal zurück auf den zweiten Teil der Frage. Der hätte mehr bekommen müssen. Schauen Sie, das sind halt dann Wertungsfragen, weil das ja schon öfters passiert, dass man als Richter eine Strafe festsetzt und dagegen hat natürlich der Verurteilte ein Rechtsmittel der sogenannten Strafberufung und dann geht es in die Instanz. Und das Oberlandesgericht macht was anderes. Habe ich kein Problem damit. Die klären, sagen, unter diesen Berücksichtigungselementen der Strafmilderungsgründe und der Straferschwernisgründe ist unsere, Sie kennen das mit der Waage, ein bisschen weiter links nach unten oder ein bisschen weiter
aber
nach oben.
Aber nicht jeder hat so den Luxus, einen Einspruch erheben zu können. Manchmal ist es ja auch d'accord und dann war es einfach zu wenig, wo man sagt, in Wahrheit ist in Österreich, wenn du einen Kratzer ins Auto machst, kann es sein, dass du mehr kriegst, als wenn du ein Kind im Backofen steckst.
Das kann natürlich sein, weil jeder Fall natürlich nicht wirklich vergleichbar ist. Aber nehmen wir uns nur folgendes Beispiel, wo man sich ab und zu diesen Gedanken durchringen könnte, dass es dann zu wenig war. Sie haben einen nicht geständigen Angeklagten, Sie verhandeln, Sie als Richter kommen zu einem Schuldspruch, ich verurteile den, gebe ihm eine Haftstrafe und er schaut mir an und sagt, akzeptiere, passt. Ist mir oft passiert. So, jetzt habe ich einen Nichtgeständigen, der das angeblich nicht gemacht hat, die Zeugen und die
also
Polizisten.
Also Sie haben da nicht die Angst, der deckt seinen Sohn und geht für den ein?
Kann sein, aber ich kann es aber nicht ändern in Wirklichkeit. Okay. Ich kann es nicht ändern. Das Gleiche war bei meinem ersten Dschihadistenprozess, habe ich mich dermaßen geärgert. Ich war nicht einmal noch wirklich zu Hause, ist aus den Medien schon gekommen, natürlich die Berichterstattung, der Dschihadist hat in Graz 8,5 Jahre Freiheitsstrafe bekommen und das Erste, was war, dass ein Universitätsprofessor interviewt wurde und eine Ferndiagnose gegeben hat nach dem Motto, dieses Urteil ist bar jeder Realität und die Strafe ist viel zu streng und es ist rechtlich Blödsinn, vereinfacht dargestellt. Ich habe mich dermaßen geärgert, weil der hat mit der Anfrage des Rundfunks den ganzen Akt bestehend aus 24.000 Seiten natürlich perfekt gekannt, kennt den Täter, weiß die Strafzumessungsgründe, alles, okay. Das war die erste große Universitätsweisheit, damals aus Linz, die Grazer sind Deppen. Sage ich das einmal so streng jetzt formuliert, okay? Mit Befriedigung habe ich ja dann zur Kenntnis genommen, dass erstens der Oberste das Urteil rechtlich bombenfest zementiert hat und die Instanz als Strafe, das Oberlandesgericht Graz, dann die Strafe von 8,5 Jahren auf 8 Jahre reduziert hat.
Erstens und zweitens ist doch auch immer die Frage, in welcher Zeit. Denn wenn er das jetzt eine Woche nach der Wien-Attentatsgeschichte sagt, dann wird er in den Medien. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, wann sage ich das?
Ja, genau. Aber ich will nur sagen, als Berufsrichter überlegst du dir immer etwas, wie kommt es zu dieser Strafe? Ich habe mir das als junger Richter nie leicht gemacht. Ich habe mitgegrätselt. Ich kann Ihnen mehr als 7700 Stricherl auf einer Liste zeigen, wo ich Ihnen genau sagen kann, wer hat für was für ein Delikt, unter welchen Voraussetzungen was bekommen. Weil es soll ja einigermaßen in dieser Waagschale gerecht auch sein. Recht ist ja eh nicht gerecht. Aber ich kann nicht immer das sagen, wie Anwälte ab und zu auf den Zug nicht aufspringen und behaupten, ja, mein Mandant hat kriegt jetzt für 4 Kilo Kokain 7 Jahre und in Wien kriegen sie für 8 Kilo ein Jahr bedingt oder so.
Und Sie haben es gemacht, diese 7000 Fälle. Es ist einmal schwarz und einmal weiß. 7000, ja, Ihre beiden Bücher in allen Punkten und nicht schuldig ist ja spannenderweise das eine ganz schwarz, das andere ganz weiß. Da sind einzelne Geschichten aus über 7000 Fällen drinnen. Steckt Ihrer Erfahrung nach in jedem von uns ein Mörder oder gibt schon sowas wie böse Menschen per se?
Es steckt von uns in jedem wahrscheinlich ein Täter, nicht wirklich vielleicht ein Mörder. Okay. Aber stellen Sie sich nur die Frage vor, was passiert, wenn Sie zu Hause überfallen werden und Sie werden überfallen, beraubt und jetzt kommt ein Angehöriger dazu und der attackiert allenfalls den Täter, die Täterin.
Sicher, klar.
Können uns in einer Notwehrsituation kommen, in einer Notwehrüberschreitung. Ja. Sie können, oder Sie sind sicherlich in einem psychologischen Stress, da brauchen Sie überhaupt nichts nachdenken. Und Sie können da auch zu Handlungen meiner Ansicht nach fähig sein, zu denen Sie sonst nicht fähig sind. Das haben ja fast 70 Mörder erklärt, die mir in Eifersuchtsgeschichten, das haben wir wieder beim Belohnungszentrum, wieder in dem Plusbereich, gesagt haben, warum sie ihren Nebenbuhler erschlagen, ermordet, erdolcht, erschossen haben. So gesehen kann, wenn gewisse Dinge aus dem, ich sage mal so, aus dem Ruder laufen, wobei der Begriff jetzt vielleicht nicht ganz richtig ist, aber wir müssen das näher definieren, was jetzt unter Ruder zu verstehen ist, durchaus geschehen, dass fast da jeder zu einem Täter werden kann.
Die Sicherungen können jeden durchbrechen.
Das einmal. Ja. Dann können wir also mal über die Totschlagsgeschichte schon mal sprechen. Totschlag ist, wenn sich jemand dazu hinreißen lässt, aus einer allgemein begreiflichen Gemütsbewegung heraus, sich dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten. Denken Sie immer bei Sexualdelikten, wie ich einmal erlebt habe, wo einer dazugestoßen ist, wie seine große Tochter gerade vergewaltigt wird. Der hat auf den Täter von hinten mit einer Eisenlatte dem über den Schädel drüber geschlagen, dass er natürlich rechnen musste, dass er den Schädel spaltet und genauso war es.
Also da brauche ich ja, aber da sage ich auch mit Lessing, wer über manche Dinge nicht den Verstand verliert, der hat dann wahrscheinlich auch keinen. Also bei manchen Dingen ist es ja dann auch zum Glück in der Gesetzgebung so, dass wenn du hier in einem Notwehr- oder Schützungsding bist, selbst wenn du über der genau. Ja, also dann ist es
natürlich asthenischer Effekt und so weiter. Genau. Da holen wir uns dann nicht die Gutachter, die dann versuchen, eben über die Psychologie des Täters ein bisschen Bescheid zu geben, wenn das als Richter du sozusagen nicht selbst checkst. Beim Täter denkt man sonst natürlich nicht nur an die Vorsatztaten, sondern natürlich an sämtliche Fahrlässigkeitsdelikte, die immer passieren können, wo man relativ knapp zwischen grober Sorgfaltsverletzung und bewusster Fahrlässigkeit sind. Wenn jeder Autofahrer weiß, wenn er was getrunken hat, dass er nicht gut fahren wird oder dass er beeinträchtigt ist. Jeder, der jetzt als Angesoffener das Lokal verlässt, sagt sich nicht, ich möchte einen Niederfahrer führen und zu Tode bringen oder schwer verletzen. Das tut er, weil dann hätte er schon Mord.
Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, was dann mit den anderen ist. Warum nicht alle, die den haben rausgehen lassen, wohl wissen, der hat jetzt die Autoschlüssel genommen und bewegt sich in Richtung... Also das ist ja schon eine Frage auch von kollektiver Schuld.
So ist es. Ganz ehrlich, das ist dieses gesonderte Denken, die 3 Afferln, geht mir nichts an, interessiert mich nicht, sehe ich nicht, höre ich nicht, will ich nicht, aus, nicht mein Bier, leck mich, unter Anführungszeichen. Ja. Die Couragiertheit der Leute hat, so das traue ich mich schon sagen, innerhalb der letzten 30 Jahre sicherlich abgenommen. Wenn ich mich erinnere, was ich so als kleiner Gendarm, der ja nicht überall da im Einsatz war, aber so mitgekriegt habe immer wieder, oder aus Gerichtsakten dann, wo Leute uns informiert haben, den müsst ihr euch einmal anschauen, oder der macht Sachen, das hat nichts mit Vernaderei zu tun, sondern ich werde nie vergessen, wie eine ältere Dame einmal zu mir zur Drogenberatung gekommen ist und sagt, Herr Doktor, Sie müssen sich die Firma in Karlsdorf anschauen, da in dem Hochhaus im vierten Stock. Das sind ganz witzige Typen mit langen Haaren, die haben große schwarze Autos. Wenn das keine Profis von irgendeiner, das sind Dealer oder so. Dabei waren sie unsere verdeckten Ermittler. Aber ist aufgefallen.
Aber sie waren immerhin, sie
waren die Leute melden sich und geben Informationen und so weiter. Und diese Couragiertheit nimmt halt stark ab, weil wozu soll ich mir einen Stress machen? Ich sitze in der Straßenbahn, in der U-Bahn, der belästigt die Frau, ja, das ist, muss ich sie halt selber wehren, ich höre mein Handy ab, ich tue mein Stopsel ins Ohrwaschel und interessiert mich da nicht. Komme ich noch zum Handkurs, mische ich mich ein, kriege ich noch Watschen oder so. Das ist halt so ein Denken, das halt leider schon sehr weit verbreitet ist, und je größer die Anonymität in der Großstadt da ist, umso höher ist auch leider diese Dichte an interessiert mich nicht.
7000 Fälle, und es sind wirklich zwei spannende Bücher. Was ist denn das nächste, was noch ansteht?
Ja, es steht noch viel an. Ich habe ja an die 150 Geschichten schon geschrieben. Wir müssen ein bisschen schauen, was wir noch nehmen. Vielleicht für dieses Buch Nummer 3. Und dann gibt es natürlich noch was Spezielles.
Welche Farbe wird denn das haben? Weil Schwarz und Weiß hatten wir schon.
Weiß ich noch nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich.
Aber Sie bringen es mir wieder mit.
Das werden wir sicher machen. Und dann wird es sicher etwas geben, was ich ja eigentlich schon geschrieben habe, nämlich über die Vorträge einerseits, denn Sie wissen, Klammer auf, nicht Klammer geschlossen, was Sie tun, ganz was Wesentliches, und über das Strafrecht und die Strafprozessordnung als allgemeine Einführung, aber nicht nur für EU-Studenten oder solche, die es werden wollen, sondern einfach ein bisschen ein besseres Verständnis des Systems Justiz. Das habe ich schon eigentlich schon parat. Müssen wir noch schauen, ob man das...
Klingt auch spannend. Lieber Herr Dr. Vlasak, schön, dass Sie heute da waren.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.